ARD.
Sprachprobleme bei Erstklässlern. Warum so viele das Schuljahr wiederholen müssen.
Klamme Kommunen, wie Bürger ihre Freibäder vor der Schließung retten.
Und der Goldschakal auf Sylt. Abschießen oder nicht.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen zusammen. Magda und Uli sind wieder da. Wir begleiten euch jetzt noch durch die restliche Woche, die beiden letzten Tage. Heute ist Donnerstag, der 12. Juni.
Guten Morgen, auch von mir. Frage an dich, Uli. Hast du ihn gesehen heute Morgen?
Ihn? Wer ist denn ihn?
Na, der krasse Mond, dieser Erdbeermond, von dem berichtet wurde. Also,
stimmt, habe ich gestern Abend auch gelesen beim Zu-Bett-Gehen noch bei Instagram. Ja, ich habe den Mond gesehen, aber nee, da, also Erdbeer war da nicht irgendwie. Also nee. Rot, nee, überhaupt. Also vielleicht ein bisschen auch, aber nee, das war ehrlich gesagt ein schöner Vollmond, aber farbig jetzt nicht so richtig. Nee.
Kürbis eher?
Ja, maximal. Mehr aber auch nicht.
Okay, das beruhigt mich, weil ich bin wirklich so mit 30 km/h durch Berlin geschlichen. Glotz in den Himmel, nüscht. Gesehen.
Hast nicht so viel verpasst.
Okay, Gott sei Dank, das beruhigt mich. Ja, aber außer Mond hat mich tatsächlich ehrlicherweise auch ein anderes Thema weitaus mehr beschäftigt, über das wir heute Morgen hier sprechen. Und zwar als Mutter eines Kindes in der Grundschule lässt sowas einen ja immer aufhorchen. Stichwort Bildungskrise. Es gibt nämlich eine richtig gute neue Doku in der ARD-Mediathek und die heißt Schulverlierer, abgehängt schon in der Grundschule. Und die blickt zurück auf einen Fall, der hat 2023 für Schlagzeilen gesorgt. Und zwar im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen. Da sollten sehr viele Erstklässlerinnen und Erstklässler das erste Schuljahr wiederholen.
Und irgendwann landete ich, glaube ich, bei der Zahl 40 und dachte, wow, noch ein paar mehr als die Jahre zuvor. War aber jetzt nicht wahnsinnig überrascht, muss ich sagen. Es war eine Zahl, die sich angekündigt hat.
Das war die Schulleiterin Barbara Mächtle. Tja, fast 40 Kinder ist ein Drittel des Jahrgangs. Es ist ganz schön viel und der Grund dafür, sie haben nicht ausreichend gut Deutsch gesprochen. In dieser Langzeit-Doku sind die Grundschüler ein Jahr lang begleitet worden und der Film zeigt, wie Kinder mit Sprachproblemen kämpfen. Die Lehrerinnen und Erzieher aber auch an diesem System verzweifeln und auch Förderkonzepte, die es eigentlich gibt, immer wieder scheitern.
Aber dass diese Kinder die erste Klasse wiederholen mussten, klingt natürlich dramatisch, aber mindestens genauso erschreckend ist, dass das gar nicht mal so ungewöhnlich ist. Nur diese Schulleiterin hat es laut ausgesprochen.
Die Zahl der Kinder, die bereits in der ersten Klasse scheitern, oder sagen wir besser, die den Anforderungen nicht gerecht werden, scheitern, klingt immer so böse, die nimmt in Deutschland alarmierend zu. In Städten wie Köln ist die Zahl der Sitzenbleiber in der ersten Klasse innerhalb von 2 Jahren um 50% gestiegen. An der Grundschule im Stadtbezirk Kalk wird fast jedes zweite Kind zurückgestellt. Und immer mehr Grundschulen in ganz Deutschland melden Rekordzahlen an Sitzenbleibern.
Ja, wobei wir müssen sagen, in der ersten Klasse bleibt man nicht wirklich sitzen, wenn wir es ganz genau nehmen, weil es gibt ja noch keine Zensuren. Da ist dann immer das Wiederholen eine Empfehlung. Und wir gucken nochmal nach Ludwigshafen an die Gräfenau-Grundschule, die in der Dokumentation auch gezeigt wird. Die ist in Hemshof, in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz. Und das gilt schon als Problemviertel, genauso wie auch Kalk in Köln. Oft sprechen die Kinder dort schlecht Deutsch oder kommen aus eher bildungsfernen Familien. Und manche besuchen auch, wenn überhaupt, leider nur wirklich kurz eine Kita.
Tja, und diese fehlende Erfahrung in der Kita, das ist einer der Knackpunkte, weil Kinder in der Kita ja auch so eine gewisse Selbstständigkeit lernen. Ne? Also wie man einen Stift hält, wie man irgendwas ausschneidet. Die kommen auch schon mit Zahlen in Berührung. Und natürlich auch mit der deutschen Sprache, aber das klappt eben nicht überall.
So Abläufe wie etwas herausholen, eine Seite aufschlagen, bei einer Aufgabe dabei bleiben, weiterarbeiten. So diese Basisfähigkeiten, die fehlen. Dann ist es auch die Sprache und auch bei vielen Kindern dieses Unselbstständige.
Ja, das sagt die Grundschullehrerin Eva Maria Wenz. Und dann kommen die Kinder also in die Schule ohne diese Kompetenzen. Und um Deutsch zu lernen, bekommen sie zwar Förderunterricht, aber verpassen halt in dieser Zeit dann den normalen Unterricht, hinken also wieder hinterher. Und das ist wirklich eine große Herausforderung für alle Lehrerinnen und Lehrer, wie auch Eva Maria Wenz aus Ludwigshafen.
Man kommt sich so ein bisschen vor wie ein Oktopus, der am besten 8 Arme hat und überall zur gleichen Zeit sein muss.
Ja, das ist ein eindrückliches Bild.
Ja, das stimmt. Bayern hat als erstes Bundesland schon Konsequenzen aus dieser Misere gezogen, weil auch da gab es eine sehr hohe Quote an Wiederholungen in der Grundschule. Und letztes Jahr hat Bayern deshalb beschlossen, dass Kinder erst in die Schule gehen können oder dürfen, wenn sie ausreichend gut Deutsch sprechen.
Ja, und sowas ist auch durchaus erfolgreich. Das sieht man nämlich in Hamburg. Da müssen schon seit 20 Jahren alle 4,5-jährigen Kinder verpflichtend erstmal an einer Grundschule vorgestellt werden. Und wenn da ja schon bei Zeiten auffällt, okay, da fehlt was, zack, erstmal in die Vorschule.
Und in Hamburg wiederholen deutlich weniger Kinder die erste Klasse als zum Beispiel in Berlin oder Bayern und in Rheinland-Pfalz, also dem Bundesland mit der Gräfenau-Schule. Das plant ab dem kommenden Schuljahr auch solche Tests.
Und wir gucken noch mal kurz, was eigentlich aus diesen Kindern von 2023 geworden ist, die es nicht in die zweite Klasse geschafft hatten. Die haben inzwischen die erste Klasse wiederholt, die zweite fast absolviert. Ja, und verstehen inzwischen gut die deutsche Sprache und haben erstmal wichtige Grundlagen gelernt.
Unter anderem, weil die Gräfenau-Schule vom Land sehr viel mehr an Personal für den Deutschunterricht an der Schule bewilligt bekommen hat, sodass sie kontinuierlich Deutschkurse besuchen können, diese Kinder. Die Öffentlichkeit von damals, die hat also was gebracht. Aber zur Wahrheit gehört auch, die Schulleiterin wird auch dieses Jahr wieder 35 Kindern empfehlen, die erste Klasse zu wiederholen. So Magda, ganz anderes Thema, ganz andere Frage. Gibt es das Freibad deiner Kindheit noch? Gab es überhaupt ein Freibad in deiner Kindheit in der Nähe?
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe meine Kindheit an Seen verbracht im Sommer.
Ah, okay. Ja,
so sieht's aus.
Meins gibt es nämlich nicht mehr. Das Freibad, wo ich als Kind und Jugendlicher war, das ist 2007 geschlossen worden. Natürlich aus Kostengründen. Mhm. Auf dem Gelände ist jetzt, ja, ich glaube, unter anderem so eine Waldkita. Und seitdem gibt es in ganz Mönchengladbach. Ja, stimmt, aber seitdem gibt es in Gladbach nur noch ein Freibad.
Nicht so viel. Aber immerhin muss man sagen, weil die meisten Städte haben gar keine mehr. Die DLRG schätzt nämlich, dass seit der Jahrtausendwende mehrere hundert Anlagen dicht gemacht worden sind. Zum Beispiel das Freibad im rheinland-pfälzischen Ramstein-Miesenbach. Und ja, das steht symptomatisch für die Situation vieler Anlagen. Der erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Markus Klein, der sagt, das Becken war undicht, die Technik veraltet und die Sanierung für 35 Millionen Euro, naja, die konnte sich die Gemeinde nicht leisten.
Wir haben andere Sportstätten. Alles ist aus den 70er, 80er Jahren. Alles sanierungsbedürftig. Und wir müssen uns da entscheiden, Schwerpunkte setzen. Wir haben uns jetzt gegen das Freibad entschieden. Wir tun das schweren Herzens.
Ja, es gibt eine Umfrage unter den Kommunen in Deutschland und da haben die angegeben, dass in den nächsten 3 Jahren nochmal mehr als 15% der Freibäder von der Schließung bedroht sind. Die Gründe sind in der Regel immer die gleichen. Also marode Technik, wie gerade schon gehört, teure Energie und auch zu wenig Schwimmmeister. Und da geht es ja auch nicht immer nur um Spaß, sondern auch darum, dass Kindern der Raum zum Schwimmenlernen fehlt.
Ja, und wir wollen jetzt aber nicht nur darauf gucken, dass es schlecht läuft in Sachen Freibädern. Es gibt nämlich auch sehr gute Ideen zur Rettung dieser Freibäder. Zum Beispiel Waldkraiburg in Oberbayern. Das ist so ein ganz neuer Fall. 2 Jahre lang war da das Waldbad geschlossen, weil ja kein Geld, marode Infrastruktur. Und es sieht wirklich traurig aus auf den Bildern. So eigentlich ein super Bad mit Rutschen, Sprungturm, allem Pipapo, aber total runtergekommen. Und dann haben 150 Freiwillige die Sanierung selbst in die Hand genommen und ja, aus diesem Lost Place wieder ein echtes Badeparadies gemacht.
600.000 Euro hat ein Förderverein zusammengekratzt. Ehrenamtliche Helfer haben da jeden Samstag aufgeräumt und ein Trupp aus Senioren hat die Arbeiten, die die Fachfirmen dann später gemacht haben, schon mal vorbereitet.
Ich finde es so toll, dass heute so viele hierher gekommen sind. Wenn man gemeinsam was anpackt, dann, wie man sieht, kann man ja auch wirklich viel schaffen. Ich denke, es wird in Zukunft eh mehr Eigenverantwortung werden für die Bevölkerung, dass man selber mit anpackt, wenn man schön die Stadt haben möchte.
Ja, schöner Zusammenhalt auch für so einen Ort. Ne? Im Mai war dann auch tatsächlich Eröffnung. Okay, das Wellenbecken war wirklich nicht mehr zu retten, aber zumindest in 2 Becken kann da jetzt wieder geplanscht werden.
Und es gibt auch unternehmerische Lösungen für Freibäder. John und Florian aus Sachsen-Anhalt, die haben ihre Jobs bei der Bundeswehr und in einem Autohaus aufgegeben und betreiben jetzt in Teutschenthal ein Naturbad. 1 Jahr lang haben sie da eine ehemalige Kohlegrube zu einem Badestrand mit schönem Sand umgebaut.
Wir sind voller Energie, wir haben lange auf den Tag hingearbeitet und freuen uns, dass es endlich losgeht.
Viele schlaflose Nächte waren dabei,
ja,
definitiv. Aber wir sind guter Dinge, dass es auf jeden Fall was wird.
Und den beiden ist natürlich klar, allein mit Planschen im Sommer werden sie nicht über die Runden kommen. Die haben auch 6 Angestellte inzwischen. Deswegen haben sie ganzheitlich gedacht, es gibt tatsächlich auch eine Abendgastronomie und Konzerte am See.
Anderes Beispiel, in Winsen in Niedersachsen gibt es ein Freibad, das komplett durch Sonnenenergie mit Strom versorgt wird. Das ist natürlich auch eine Idee, aber da fehlt dann vielen Kommunen wahrscheinlich auch erstmal die Kohle, um in diese PV-Anlage zu investieren.
Ja, also es gibt Ideen für die Rettung von Freibädern und ja, die sind natürlich total wichtig, gerade in Städten, in Gemeinden, wo man eben nicht mal eben an einen kleinen See fahren kann oder so. Vor allem wecken die ja auch bei vielen Erinnerungen. Ja. Nicht nur an Pommes, sagt zum Beispiel diese Bürgerin aus Waldkreiburg, wo das Freibad wieder geöffnet hat. Ja, und mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen.
Wir haben hier unsere Kindheit, unsere Jugend verbracht, wir waren hier verliebt, wir haben hier geweint, wir haben hier gelacht, wir haben Sonnenbrände bekommen und das ist halt für ganz viele, mit denen man in den letzten Monaten gesprochen hat, ist es eine emotionale Geschichte und deswegen ist es einfach so toll, dass es wieder aufmacht.
Unsere Kurznachrichten.
Nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz diskutiert Österreich über strengere Waffengesetze. Am Dienstag hat ein 21-Jähriger an seinem ehemaligen Gymnasium 9 Schüler, eine Lehrerin und sich selbst erschossen. Die Waffen, eine Schrotflinte und eine Pistole hat er legal besessen.
Die Zahl der Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, ist weiter gestiegen. Das zeigen Daten des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen. Gut 122 Millionen Menschen waren Ende April auf der Flucht vor Krieg und Vertreibung. Die meisten im Sudan, Myanmar und der Ukraine. Das sind nochmal 2 Millionen mehr als letztes Jahr.
Polens Ministerpräsident Donald Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. Der proeuropäische Tusk hatte die Vertrauensfrage gestellt, weil bei der Präsidentschaftswahl der EU-feindliche und rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen hat. Der könnte zentrale Vorhaben von Tusks Regierung blockieren. In Polen hat der Präsident nämlich mehr Macht als in Deutschland. So, wir haben hier im Podcast ja schon öfter über den Wolf geredet, der sich wieder ausbreitet in Deutschland und über den auch gestritten wird, weil er Nutztiere tötet. Deshalb fordern auch viele den Abschuss des Wolfes. Und auf Sylt ist jetzt quasi der kleine Bruder des Wolfes gesichtet worden, nämlich der Goldschakal.
Ja, ich musste erst mal googeln, aber
ja,
der sieht
auch
wirklich putzig aus. So größer als ein Fuchs, aber kleiner als ein Wolf, ungefähr 10 Kilo schwer und ja, hat eben ein bisschen eine andere Farbe, so eher ins Blonde, deshalb auch der Name Goldschakal. Er ist aber immer noch groß genug, um Schafe zu reißen.
Ja, er hat etwa schon 100 auf Sylt sich geschnappt, unter anderem auch die Tiere von Daniela Andersen.
Teilweise waren es Nackenbisse oder Kehlbisse. Was sehr auffällig war, dass bei allen Lämmern fast die Ohren abgebissen waren. Und genau, er hat nicht alle getötet, aber er hat sie eben angefallen.
Boah, fies. Mhm. Er mag also auch gerne Schafsohren. Boah, ist schlimm für die Tiere und deren Besitzer. Er frisst aber auch Vögel und deren Eier. Und gerade ist Brutzeit, also auch nicht so gut. Deshalb war der Goldschakal auf Sylt auch zum Abschuss freigegeben worden. Mit einer Ausnahmegenehmigung, weil er eigentlich geschützt ist. Aber gestern hat ein Gericht den Abschuss gestoppt. Also zumindest vorläufig. In 2 Wochen wird dann in einem Eilverfahren nochmal neu entschieden, was passiert.
Ja, das ist also ein ziemliches Hin und Her gerade. Es hatten sich schon Jäger aus anderen Regionen Deutschlands gemeldet, wollten mit auf die Jagd gehen, aber da haben die Sylter dann auch schon gesagt, nee, danke, wir wollen hier keinen Jagdtourismus, das kriegen wir schon selbst hin. Ob sie den Schakal jetzt jagen dürfen, ist aber ja, wie gesagt, noch offen.
Hintergrund dieses Aufschubs ist, dass eine Tierschutzvereinigung gegen den Abschuss geklagt hat und eben erstmal Recht bekommen hat und jetzt will das Gericht Akten sichten, um dann endgültig zu entscheiden.
Ja, und selbst unter Naturschützern gibt es unterschiedliche Meinungen. WWF ist klar gegen den Abschuss und meint, man könnte ihn ja auch einfach einfangen und dann auf dem Festland aussetzen. Das ginge ja sogar mit Löwen in Afrika. Sollten die Sylter also auch mit einem Goldschakal hinbekommen, meint WWF. Der Naturschutzbund NABU findet aber, dass der Abschuss schon nötig ist, weil der Schakal auf Sylt ernste Schäden in den Schafbeständen auf der Insel anrichten würde. Und die Schafe, die gehören ja schließlich auch zum Bild der Insel Sylt dazu.
Und falls ihr euch fragt, wie ist denn dieser Goldschakal eigentlich nach Sylt gekommen? Gesehen hat es nämlich keiner, sagt Carsten Nowak. Er ist Naturschutzforscher.
Goldschakale können ähnlich wie Wölfe hunderte von Kilometern wandern. Und wo dieses Tier herkommt, das hat sich uns noch nicht erschlossen.
Also der Schakal könnte natürlich geschwommen sein oder ey, vielleicht hat er auch einen Zug genommen.
Ja, vielleicht. Es gibt ja tatsächlich einen 8 Kilometer langen Damm, der durchs Wattenmeer führt, auf dem Züge nach Sylt fahren. Mhm. Vermutlich ist er aber einfach auf die Insel gewandert, weil das haben andere Tiere wie Rehe in der Vergangenheit auch schon gemacht.
Wie macht der eigentlich? Wie so ein Hund?
Der Schakal?
Ja.
Boah, ich habe gestern so ein Video mir bei YouTube angeguckt. Oh, mache ich das jetzt nach? Mache ich mich zum Affen, wa? Ich glaube so.
Mach mal.
Also irgendwie wie ein Hund und ein Wolf, aber höher, deutlich höher. Aber ist auch kleiner.
Okay. Ja, ob der Schakal in den nächsten Tagen schwitzen wird, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass es warm bis heiß wird ab heute.
Genau.
Huhu, endlich.
Ja,
da mache ich mal Huhu.
Huhu. Ja, wir hoffen aber, dass ihr das genießen könnt. Die Hitze, die kommt vielleicht sogar in einem Freibad, wenn ihr noch eins in der Nähe habt oder in einem See. Aber klar, der Gartenschlauch tut's auch oder der Kopf ins Eisfach zu Hause. Vor allem, denkt dran, eincremen, viel trinken, viel Wasser.
Ich packe ja manchmal gerne einfach Wäsche ins Eisfach. Ist auch ein guter Tipp.
Nee, würde ich niemals machen. Ist mir zu kalt. Bis morgen.
Tschüss.
Dann hören wir uns
bis
wieder.
Morgen.
Tschüssikowski.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.